Vielen Dank, ihr seid absolut Knorke, sagt der Berliner. Ihr seid super. Schön, wir sind wieder auf Sendung hier aus der Kirche. Ihr merkt, wir üben und ich finde es so fantastisch, dass die Kinder so dabei sind. Und die Frage ist, was macht man in dieser Zeit richtig? Wo geht es hin? Man bekommt jede Menge Mails geschickt aus unterschiedlichen Richtungen, ermutigende, manche, die so ein bisschen schaurig sind, manche, die als Fake News kommen. Aber eine Sache, die mich sehr bewegt hat, die ganz wichtig ist für diese Zeit und die würde ich gerne einläuten vor der Predigt, dass wir einen Moment nochmal ins Gebet gehen. Und zwar hat mich sehr bewegt, als ich ein Mail bekam aus einer Eröffnungssitzung in Kansas in den USA im Senat. Wie immer ist dort ja üblich, dass da ein Pastor entsprechend ein Einleitungsgebet, ein Segnungsgebet spricht, ist ein bisschen anders wie bei uns. Ich habe Schäuble noch nicht gehört, wie er angefangen hat zu beten am Anfang von der Sitzung, aber wäre vielleicht auch mal sehr interessant. Sie erwarten also, die Abgeordneten, die dort sind, einige sehr auferbauende Gebetsformulierungen, so mit Segnung und Weisheit und was auch immer. Stattdessen fängt der Mann, dieser Pastor, folgendes Gebet zu formulieren. Himmlischer Vater, wir treten heute vor dich, um dich um Vergebung anzuflehen und um deine Weisung und Führung zu bitten. Wir wissen, dass dein Wort sagt, wehe denen, die das Böse als gut bezeichnen, aber genau das haben wir getan. Wir haben unser geistliches Gleichgewicht verloren und unsere Werte umgekehrt. Wir haben die absolute Wahrheit deines Wortes verspottet und nannten es Pluralismus. Wir haben andere Götter verehrt und es Multikulturalismus genannt. Wir haben Perversion befürwortet und es alternative Lebensweise genannt. Wir haben die Armen ausgenutzt und es Lotterie genannt. Wir haben Faulheit belohnt und es Wohlfahrt genannt. Wir haben unsere ungeborenen Kinder getötet und nannten es Entscheidungsfreiheit der Frau. Wir haben Abtreiber unterstützt und es als gerechtfertigt bezeichnet. Wir haben es versäumt, unsere Kinder zu disziplinieren und nannten es Aufbau von Selbstwertgefühl. Wir haben Machtmissbrauch und es Politik genannt. Wir haben öffentliche Mittel unterschlagen und nannten es wesentliche Ausgaben. Wir haben Bestechung institutionalisiert und es Süßigkeiten des Amtes genannt. Wir haben den Besitz unseres Nachbarn begehrt und es Ehrgeiz genannt. Wir haben die Luft mit Obszönitäten und Pornografie verschmutzt und dies als Meinungsfreiheit bezeichnet. Wir haben die alten Werte unserer Vorfahren verspottet und es Erleuchtung genannt. Erforsche uns, o Gott, und erkenne heute unsere Herzen und reinige uns von jeder Sünde und befreie uns. Amen. Als ich dies gelesen habe, ist es mir durch und durch gegangen und ich dachte, ja, so viel Wahrheit ist darin. Etliche Senatoren haben daraufhin den Saal unter Protest verlassen. Ich möchte aber vor Gott stehen und sagen, ja, da ist so viel Wahres drin in diesen Worten. Und wenn wir hier stehen in dieser Krisenzeit, dann geht's nicht, ohne dass wir uns beugen, bevor du dich erbarmen kannst. Und so möchte ich das jetzt tun, dort wo wir sind, dass wir einen Moment stille sind, bevor wir dann dein Wort hören, Herr, und uns fragen, welche diese Punkte mich betreffen, wo wir vielleicht in unseren Wohnzimmern für unsere Regierung, für unsere Verantwortlichen beten, dass die Weisheit von dir, du großer Gott, wieder durchkommt. Lass uns beten. Herr Jesus, ich habe dieses Gebet aus Kansas verlesen. Und viele dieser Dinge würde ich mit meinem Amen unterschreiben. bete, dass du uns diese Gnade gibst, dass wir nochmal umkehren in unserem Volk zu deiner Güte und deiner Freundlichkeit. Dass wir verstehen, wie sehr du uns liebst, dass wir verstehen, wie du uns annimmst, dass wir verstehen, dass du da bist und du der Herr über allem bist. So bitte ich dich jetzt auch, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Dass wenn Birol jetzt erklärt, was du ihm gezeigt hast, dass wir recht hinhören können. Danke, dass du da bist. Amen. It's your time.
Dankeschön.
Herr Jesus, bitte segne Birol jetzt und gib ihm diese Weisheit, die von oben kommt, uns zu lehren und uns Kraft und Segen dadurch zu vermitteln. Amen.
Schön, dass ihr alle da seid. Es ist auch für mich jetzt das erste Mal, dass ich so online mit Kamera predige. Ich hoffe, dass ihr mich alle verstehen könnt, sonst könnt ihr wilde Handzeichen geben. Und dann wird Felix euch bestimmt sehen und mir wiederum signalisieren, dass ich vielleicht lauter oder leiser oder... Bitte? Ja, genau, dann wird Felix das hoffentlich ausgleichen. Paul hat mich gefragt, ob ich vor ein paar Tagen bereit wäre, heute zu predigen. Und ich grundsätzlich dachte ich mir, klar, mache ich. Aber nachdem ich erstmal zugestimmt hatte, habe ich überlegt, was ist in so einer Zeit wie jetzt, wo so viel anders ist, was ist da die richtige Art zu predigen? Oder was predigt man? Passt man quasi seine Predigt den Umständen an und sagt, ich will etwas predigen, was jetzt natürlich in die Zeit und in die Situation, die ja ganz besonders ist, hineinspricht? Oder sage ich, ich möchte gerade da, dass wir nicht unseren Blick zu sehr verengen auf vielleicht die besonderen Umstände, die wir haben und die besonderen Gegebenheiten. Und lieber, dass wir den Blick nochmal weiten. Das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss. Und natürlich dann auch wieder die Frage, gehe ich jetzt im Markus-Evangelium, gehe ich so weiter oder nehme ich mir eine Bibelstelle, vielleicht einen Psalm der Hoffnung zum Beispiel. Teilen der Versorgung, also was ist jetzt die richtige Botschaft? Dann habe ich aber festgestellt, als ich dachte, na, liest du erstmal im Markus-Evangelium, was jetzt als nächstes drankommt, habe ich festgestellt, ach, guck mal, Palmsonntag ist dran, ist die nächste Stelle. Und als ich dann so recherchiert habe, und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, ich bin da nicht gut drin in solchen Dingen, dann habe ich irgendwann zufällig festgestellt, heute ist ja sogar Palmsonntag. Und ich bin froh, dass ich das gemerkt habe. Ich hätte mich fast blamiert und darüber gepredigt, ohne das Bewusstsein zu haben, dass heute genau dieser Tag sogar ist. Also gehen wir heute im Markus-Evangelium weiter. Und wir wollen uns anschauen, was ist Palmsonntag, was bedeutet das? Und werden sehen, wenn wir uns das anschauen, wenn wir überlegen, uns damit auseinandersetzen, werden wir sehen, dass es mit dem, was heute passiert, ganz viel zu tun hat. Und dass wir uns selber darin auch wiederfinden können und vielleicht gar nicht mal unbedingt in der Weise, wie wir es erwarten würden. Es steht die Stelle in Markus 11, Verse 1 bis 11. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann fände ich super, wenn ihr mitlesen würdet. Und wer sie nicht dabei hat, der hat jetzt die Gelegenheit, sich eine zu holen. Aber ich denke, da ihr das Spiel schon kennt, seid ihr wahrscheinlich ohnehin alle bestens vorbereitet. Markus 11, Verse 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten, und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kam, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Dieser Text lässt sich in meinem Sinne ganz grob in, danke Wolfgang für den Text auch, lässt sich ganz grob in drei Abschnitte gliedern. Nämlich zuerst in den ersten Abschnitt, der quasi die Vorbereitung für den Einzug nach Jerusalem und vor allem hier das, was Jesus tut, beziehungsweise das, was er sagt, danach das, was die Volksmenge tut und wie sie darauf reagieren auf den Einzug, und dann wieder das, was Jesus dann tatsächlich in Jerusalem tut. Das ist hier praktisch, wir sehen, dass es jetzt, wir hatten erst den Anfang des Wirkens von Jesus und wie er die Jünger mit hineingenommen hat in diese Lehrzeit, wo er ihnen beigebracht hat, wo er sie unterrichtet hat. Danach kam es immer mehr in die Praxis. Die Jünger mussten selber das tun, was Jesus ihnen gezeigt hat, was sie tun sollen. Sie mussten anwenden. Immer wieder auch das Versagen der Jünger war zu sehen in den letzten Kapiteln. Und jetzt sind wir aber an dem Höhepunkt angekommen, beziehungsweise haben den Höhepunkt überschritten. Jetzt ist der Einzug von Jesus in Jerusalem. Und wir werden sehen, welche Erwartungen darauf liegen. Und wissen aber auch, dass es auch praktisch der Höhepunkt ist vor der Verfolgung, bevor Jesus gefangen genommen wird und vor dem Fall praktisch seines sichtbaren Wirkens. Als erstes sehen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem oder in die Richtung von Jerusalem geht und schon nahe da ist. Wir haben die Ortsangabe Bethanien und Bethphage und das liegt in praktisch unmittelbarer Nähe, nur einen Kilometer oder etwa einen Kilometer entfernt von Jerusalem. Also wir sehen hier, Markus macht das ja klar, Jesus ist jetzt sehr nahe schon an Jerusalem mit seinen Jüngern dran und sagt ihnen, sie sollen ein Füllen holen, beziehungsweise einen jungen Esel, der draußen auf den, am Tor draußen festgebunden ist. Und die Frage ist natürlich, die wir uns stellen müssen, was hat es mit diesem Esel auf sich? Und es gibt auf diese Frage gibt es zwei wesentliche Antworten. Die erste Antwort lesen wir in Sacharja 9, Vers 9. Also Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Und wir wollen uns kurz anschauen, was da steht. In Sacharja 9, Vers 9 steht: Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also die erste Antwort, warum Jesus als Esel nimmt und warum er auf diesem Esel nach Jerusalem einzieht, ist genau wegen dieser prophetischen Stelle. Im Matthäus-Evangelium gerade sehen wir immer wieder, dass Jesus Dinge tut, die er tut, um die Propheten zu erfüllen. Und auch genau dieses ist das hier. Er ist der Retter. Er ist der siegreich in Jerusalem einzieht, auf einem Füllen eben, und genau um diese prophetische Stelle zu erfüllen. Man muss dazu sagen, Füllen haben im Alten Bund, im Alten Testament haben die eine ganz besondere Bedeutung. Das Erstgeborene von jedem Tier, also von jedem weiblichen Tier, musste das Erstgeborene immer geopfert werden. Ja, das war das Gebot, dass er die Erstgabe praktisch, die gehört immer Gott. Abgesehen vom Menschen natürlich, der Mensch, da war die Erstgabe nicht geopfert, sondern die musste sozusagen freigekauft werden durch ein stellvertretendes Opfer. Und bei dem Esel ist es tatsächlich genauso. Es ist das einzige Tier, das auch nicht selbst geopfert wird, sondern für das stellvertretend ein anderes Opfer eintritt. Der Esel war ein besonders majestätisches Tier tatsächlich. Wenn wir heute das Wort Esel benutzen, dann eher um jemanden zu bezeichnen, der um jemanden zu beleidigen, vielleicht jemand, der langsam oder störrisch ist. Aber diese Konnotation, die wir heute damit haben, die gab es zu dieser Zeit in dieser Form nicht. Der Esel war wirklich ein besonderes Tier, ein fast majestätisches Tier. Und da kommen wir auch zu der zweiten Bedeutung, warum es ein Esel sein musste. Weil Pferde gab es damals auch schon. Also ein Pferd hätte Jesus genauso nehmen können. Aber es gibt tatsächlich Gründe, warum er das nicht getan hat, weil ein Esel noch eine andere Bedeutung hatte. Und sein Esel war im Gegensatz zum Pferd ein Tier des Friedens. Wenn ein König auf einem Esel in eine Stadt geritten ist, dann hat er das gemacht, um zu signalisieren, dass er in Frieden kommt, dass er nicht im Krieg ist. Ein Pferd galt als ein Arbeitstier, als ein kriegerisches Tier. Diese zu dem Esel, der als Friedens- und als ein majestätisches Tier galt. Also ganz anders, als wir das kennen, und deswegen für uns diese Symbolik auch gar nicht sofort ersichtlich. Aber Jesus kommt hier, um zu zeigen, er ist der Friedefürst. Er ist der auf einem Esel reitet. Und gerade das, auch im starken Kontrast zu den Römern, die damals als Besatzungsmacht ja in Israel waren, und die typischerweise eben nicht auf Eseln ritten, sondern auf Pferden. Aber Jesus kommt als der Friedefürst. Er kommt als der, der den Frieden bringt. Und deswegen diese besondere Bedeutung von diesem Esel. Deswegen musste Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einziehen und nicht auf einem Pferd. Deswegen konnte er auch nicht zu Fuß gehen. Deswegen war dieser prophetischen Bibelstelle, aber auch wegen der Symbolik des Friedens, musste der Friedefürst, der den Frieden bringt, der den Menschen mit Gott versöhnen musste, deswegen musste dieser auch auf einem Esel nach Jerusalem einziehen. Warum ist das so wichtig? Warum betone ich das so? Und zwar hat das eine besondere Bedeutung, wenn wir nicht nur uns das anschauen, sondern dann auch anschauen, wie die Menschen darauf reagieren und welche Erwartungen sie auch an den Messias hatten. Es gibt dazu einen Psalm, den wir auch noch lesen wollen. Das ist der Psalm 110. Das ist wohl der meistzitierte Psalm oder überhaupt die meistzitierte Bibelstelle im Alten Testament, wenn es um Predigten des Neuen Testamentes geht. Wusste ich vorher auch nicht, habe ich gestern gelernt. Aber ich kann verstehen, wieso. Und der Psalm wird oft auf Jesus gedeutet, auch wenn er nicht wörtlich hier erwähnt wird. Aber ihr werdet sehen, warum das tatsächlich Sinn macht. Also Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel vor deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg. Darum wird er das Haupt erheben. Und wir sehen an diesem Psalm, welche Erwartung an den Messias gestellt wird. Ja, der Messias, es ist nicht die einzige Stelle natürlich, es gibt viele ähnliche Stellen. Es wird erwartet, dass der Messias kommt und den Tag des Zorns bringt. Ja, das Volk ist bereit, steht hier, am Tag des Kriegszugs, am heiligen Schmuck. Die Feinde werden da niederliegen. Der Messias wurde erwartet, Jesus wurde erwartet, nicht als der Friedefürst. Er wurde nicht erwartet als der, der Frieden bringt. Und nicht zumindest nicht in diesem Sinne, sondern Er wurde erwartet als der Messias und das sollte der sein, der das Volk von den Römern befreit. Wenn die Menschenmenge, das lesen wir in Vers 9 in Markus 11, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Sie erkennen ihn als den Messias, der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Die Menschen verstehen, dass er der Messias ist. Ihnen ist bewusst, wer Jesus ist. In diesem Moment verstehen sie es. Also sie verstehen nicht, warum er gekommen ist. Sie erwarten, dass er das Reich von David wieder aufbaut. Aber was man darunter verstanden hat damals, ist, dass er eine Armee aufbaut, eine Streitmacht und dann die Römer aus dem Land vertreiben würde. Das sind ja die Besatzer, unter denen die Israeliten damals gelitten haben. Und es wurde eben erwartet, dass der Messias, der kommt, der kommt im Namen des Herrn, dass der diese Besatzungsmacht aufheben würde. Also wir müssen verstehen, welche Erwartungen an Jesus hier gestellt wurden. Was eigentlich gedacht wurde, was er tun würde. Und obwohl er auf dem Esel reitet, also würde er denken, wenn die Menschen sehen und wie gesagt, die Symbolik von Esel und Pferd im Gegensatz zu uns heute war den Menschen damals bewusst, die waren geläufig, hätte erwarten können, dass sie verstehen, dass er nicht kommt, um den Krieg zu bringen, dass er nicht kommt, um Menschen zu schlagen, also eine Streitmacht aufzustellen, um Krieg zu führen. Aber obwohl diese Symbolik mit dem Esel so offensichtlich ist, geht es trotzdem an den Menschen vorbei. Sie erwarten trotzdem, dass er kommt, um Krieg zu bringen. Warum erwarten sie das? Oder woran sieht man noch, dass sie es erwarten? Sie breiten ihre Kleider vor ihm aus auf dem Weg. Ja, es gibt eine andere Bibelstelle, in der genau das auch getan wird. Und zwar in 2. Könige, Kapitel 9, Vers 13. Beziehungsweise 2. Könige 9, 12 und 13. Es ist die Geschichte von Jehu. Und zwar steht in 2. Könige 9, 12 und 13, sie sprachen, das ist nicht wahr, sag es uns doch. Da sprach er, also Jehu, so und so hat er, der Prophet, mit mir geredet und gesagt, so spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen. Und sie stießen in das Schofarhorn und riefen, Jehu ist König geworden. Und wenn ihr die Geschichte von Jehu kennt, dann wisst ihr, was danach passiert. Jehu, könnt ihr auch sonst nachlesen in Kapitel 9 und 10, 2. Könige. Jehu hat das Königshaus in Omri praktisch ausgerottet. Er hat genau genommen fast zwei Königshäuser ausgerottet. Einmal die Umriden-Dynastie, auch das Königshaus von Ahazia. Ahazia war damals König von Juda und Joram war der König von Israel. Und beide haben nicht das getan, was Gott gefällt, sondern sie waren Baalsanbeter. Ja, Isabel ist manchen auch ein Begriff, die mit diesen auch verwandt war. Und Jehu wurde von Gott auserwählt, um diese zu vertreiben, um diese Unrechtsherrschaft dieser Baalsanbeter zu beenden. Und das hat er auch getan. Er hat erst Joram getötet, dann Ahazia auch hingerichtet. Später hat er 70 Brüder wurden auf seinen Befehl hin wurden enthauptet, Brüder der von Umri, also der Umriden-Dynastie. Später hat er noch 42 Brüder von Ahazia ausfindig gemacht, die gefangen genommen und auch hinrichten lassen. Und später noch unter einem Vorwand alle Baalsanbeter des Landes versammelt und auch die alle hinrichten lassen. Und dort können wir aus dem Text lesen, dass es mindestens 80 Personen waren, wahrscheinlich mehr. Also jemand, der von Gott auserwählt wurde, aber auch in diesem Auftrag ein gewaltiges Blutbad angerichtet hat. Ja, Hunderte von Menschen gehen direkt auf seine Kappe, wir sind direkt auf seiner Rechnung. Und als dieser Mann eben zum König wurde, tun die Leute das, dass sie als Symbolik, um ihre Hingegebenheit zu zeigen, die Kleider auf den Boden legen. Und das ist das, genau wie Jesus empfangen wird hier. Mit derselben Symbolik. Die Palmen dazu als Zeichen des Sieges. Ja, die Palmen waren ein Zeichen von Leben und auch von Sieg. Und so wird Jesus begrüßt. Der auf einem Esel reitet, von dem wir wissen, dass er kommt als Friedefürst, um Frieden zu bringen, um die Menschen mit Gott zu versöhnen, der wird begrüßt als ein Kriegsführer. Der wird begrüßt als jemand, der mit den Römern aufräumen soll. Und Jesus wird in dieser Form völlig missverstanden. Aber er trägt das. Wir sehen, dass er dem nicht widersteht. Er merkt, dass die Menschen in diesem Siegesrausch sind, wo er ihm nicht erklären kann, dass das nicht ist, warum er gekommen ist. Dass das nicht der Grund ist, warum er gekommen ist. Und hier sehen wir leider auch eine Parallele zu uns. Wenn wir beten, gerade in dieser Zeit beten, dann wünschen wir uns auch, dass Jesus stark vom Himmel kommt. Ja, dass er wie ein Kriegsheld vom Himmel kommt, ja, und die Krankheit von diesem Land nimmt. Dass er kommt und alles davon nimmt. Dass er uns befreit. Dass er alles Böse aus unserem Land wegnimmt. Ja, dass er die Quarantäne vielleicht, die wir nehmen, die Not, die wir dadurch haben. Dass er kommt und mit starker Hand Wunder tut und uns davon erlöst. Und dann verstehen wir nicht, warum er es nicht tut. Dann verstehen wir nicht, warum er nicht so handelt, wie wir es erwarten. Warum er nicht diese Kraft, von der wir wissen, dass er sie hat, warum er die nicht nutzt, um seine Größe zu beweisen. Und wir sehen auch, dass die Menschen, die Hoffnung der Menschen damals, direkt im nächsten Vers, dass sie enttäuscht werden. Was tut Jesus in Markus 11, Vers 11? Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Der kommen sollte, um die Römer zu vertreiben, der endlich einzieht, wie es verheißen wurde, in Jerusalem, der kommt nach Jerusalem, geht in den Tempel, betrachtet alles, und geht wieder. Und er geht wieder nach Bethanien, wo sie vorher schon waren. Also Jesus zieht in Jerusalem ein, der König, der Messias, und zieht wieder aus. Und zwischendurch guckt er nur. Er betrachtet das, was er im Tempel sehen kann. Jesus war nur gekommen, um sich alles anzuschauen. Um sich noch einmal anzuschauen, wie der Tempel behandelt wird, wie die Menschen in diesem Tempel leben, wie sie damit umgehen. Er sieht nochmal die ganze Sünde, die er dort vorfindet. Und es wird ihm nochmal vor Augen geführt, warum er tun muss, was er später tun muss. Aber das ist alles, was er dort tut. Und die Menschen müssen damals sehr, sehr enttäuscht gewesen sein. Sie haben erwartet, dass er kommen würde, um sie zu befreien. Und ohne Ansprache, ohne die Herrscher herauszufordern, geht er einfach wieder. Und so geht es uns doch heute und sonst auch. Wir beten und wir erwarten, dass Jesus große Dinge tut. Wir erwarten, dass er Wunder tut. Wir erwarten, dass er zu unserer Not kommt und unsere Not beendet. Und dann verstehen wir nicht, warum er es nicht tut. Dann verstehen wir nicht, warum er nicht das tut, was wir erwarten, was er tun würde. Aber Jesus kommt nicht, um Krieg zu führen. Jesus kommt als Friedefürst. Und wir sehen später, natürlich wissen wir, was er, was er dann getan hat. Wir wissen, warum er das tut, was er tut. Weil er uns mit Gott versöhnen musste. Er war nicht gekommen, um den Krieg zwischen Menschen für sich zu entscheiden, sondern um den Krieg zwischen Mensch und Gott zu beenden. Er ist als der Friedefürst gekommen, der uns mit Gott versöhnt hat. Und gerade auch heute in dieser Zeit, wo wir so viel isoliert sind, wo wir kaum zwischenmenschliche Beziehungen pflegen können oder es vielleicht ganz anders tun müssen, als wir es kennen. Wo der Boden praktisch unter unseren Füßen schwimmt, weil Gewohnheiten auf einmal nicht mehr so sind, wie es vorher sind. Weil alles, was wir uns an Rhythmus angewöhnt haben, und vielleicht auch an Disziplin da hineingesteckt haben, uns einen bestimmten Alltag zu strukturieren, diese Strukturen zerbrechen auf einmal unter diesen neuen Gegebenheiten, unter einem Virus, der praktisch die ganze Welt innerhalb von Wochen lahmlegt. Aber gerade hier können wir sehen und können wir erleben, dass Jesus auch heute noch der Friedefürst ist. Er ist auch heute noch der auf einem Esel reitend einzieht, um Frieden zu bringen. Und das kann er nicht nur weltweit machen, das konnte er nicht nur damals in Jerusalem machen. Das hat er nicht nur am Kreuz getan. Das kann er auch heute bei dir tun, wo du bist. Dass auch in allem, was passiert ist, in allem, was noch vielleicht passieren wird, und selbst wenn es noch schlimmer wird, bevor es besser wird, ist er trotzdem der Frieden schenken kann. Und der Frieden schenkt. Dass dort, wo wir beten, dort, wo wir stehen, dort, wo wir vielleicht gerade zu Hause sitzen, dass er dort im Gebet dir begegnet und dir Hoffnung schenkt für die Zukunft, dir Hoffnung schenkt für das, was noch kommt. Aber dafür müssen wir vielleicht manchmal diese starke Meinung, die wir davon haben, was er tun muss und was er nicht tut, vielleicht müssen wir die manchmal dafür beiseite räumen und uns auf das einlassen, was er tut, damit er uns dort begegnen kann, wo wir sind.
Amen. Piero, vielen Dank. Einen Moment absacken lassen. Ich habe vorhin gedacht, manchmal ist es wie bei einem kleinen Kind, das irgendwas gerne haben möchte und vor sich hinschreit, wo man erstmal sagen will, hör mal erst einen Moment zu, hör mal auf zu schreien, hör mal zu, damit ich was sagen kann. Ich habe so das Empfinden, dass Gott momentan bei uns, in unserem Volk oder weltweit auf die Bremse tritt und sagt, hört mal wieder zu. Deswegen bin ich gekommen. Und hier bin ich ganz mit dir, Birol, unterwegs. Ich versuche, mein Leben zu ordnen und stelle fest, meine ganze Systematik am Tag, die bricht zusammen. Das, was alles verlässlich war, stimmt nichts mehr. Und es stellt sich ganz neu die Frage, Paul, was willst du eigentlich? Warum lebst du überhaupt? Was ist das Ziel? Und vielleicht geht es dem einen oder anderen jetzt vor seinem Computer, vor seinem Fernseher oder am Telefon genauso. Sagt, ich muss ganz neu buchstabieren lernen, weswegen ich eigentlich Christ bin, weswegen ich mit Jesus unterwegs bin. Vielleicht müssen wir das als BK ganz neu lernen. Nicht programmorientiert zu sein, sondern Jesus-orientiert zu sein. Viele Fragen, die ich mitnehme, aber Palmsonntag ist ja vielleicht auch deswegen so ein Feiertag, damit man ganz neu wieder innehält. Weswegen bist du gekommen? Aber natürlich dürfen wir in dieser Zeit auch Fürbitten tun und unsere Wünsche vor Gott ausbreiten und sagen, das würden wir gerne uns wünschen, dass du deine Hand ausstreckst, dass Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung deines Namens, Herr Jesus. Und gerade in dieser Krise, dass Hoffnung hineinkommt. Und so würde ich gerne jetzt wieder in die Wohnzimmer eine kurze Gebetszeit einstreuen lassen. Und zwar einmal, dass wir vielleicht für die beten, die uns jetzt in Gedanken kommen, die Hilfe brauchen. Ich denke an unsere einsamen Leute, die mit der Isolation nicht richtig zurechtkommen. Sagte mir jetzt Angestellter von Netto, manche Senioren kommen dreimal, viermal am Tag, um nur ein Teil zu kaufen, damit sie nochmal unter Menschen kommen. Ich dachte, was für ein Beispiel. Dass wir da hineinbeten, jeder in seinem Bereich, wo er ist und sagt, ich denke an die Person, ich denke an die, ich denke an die, ich denke an die. Herr, komm du als Friedefürst, dass der Shalom, die Güte Gottes in die Wohnung hineinkommt. Gezielt würde ich euch herausrufen, für Familie Broschmann zu beten. Alle sind positiv getestet, der Familie. Herr Jesus, streck deine Hand aus. Manche dieser Sachen gehen ja ohne großen Symptome vorbei und Heilung kommt dann so, aber dass es wirklich gut ausgeht. Ich denke an Monika, deren Mama heimgegangen ist vor wenigen Tagen, dass der Friedefürst in ihre Wohnung kommt, den Verlust durch seine Gegenwart wegnimmt. Und dann reiht die Personen, die bei euch im Blick sind, einen an den anderen. Wir schweigen nochmal von hier vorne und ich ermutige, vielleicht für 1-2 Minuten im Gebet zu sein. Für all die Familien, wo die Kinder momentan gestresst sind, weil auch ihr Lebensrhythmus durcheinander gebracht wird. Wir beten für Frieden in den Familien, dass ganz neue Spiele entdeckt werden, ganz neue Beziehungen aufgebaut werden. Wir beten für Ehen, die jetzt vielleicht in der Stresssituation sind, weil man ganz neu organisieren muss, wie was geht. Herr Jesus, ich bete für die, die einsam zu Hause sind, die niemanden haben, mit dem sie austauschen können, dass du wirklich kommst als der Friedefürst, dass du einziehst in die Wohnung. Herr Jesus, ich möchte für die beten, die jetzt durch wirtschaftlich schwierige Zeiten gehen, weil das Geschäftsleben, das Einkommen auf einmal auch noch wegbricht. Ich bete für diejenigen, die Vorträume haben über all den schwierigen Sachen, die gekommen sind. Dass du dich erbarmst, dass nicht die Horrormeldung überwiegen, sondern man weiß, du bist als Friedefürst gekommen. bete für all die, die krank sind. Ich bete für die, wo kleine Erkältungen kommen und sie sofort an das Schlimmste denken, dass das Kopfkino zur Ruhe kommt. Ich bete für Bewahrung. Und dann für unsere Politiker. Herr Jesus, was wäre, wenn sie ihre Knie beugen könnten? Nicht, dass wir als christliche Gemeinden jetzt eine bessere Lobby hätten, eine bessere Reputation, sondern einfach, dass wir uns vor deiner Größe wieder ganz neu als Volk auch beugen können. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So soll der Friede, der höher ist als unser Verstand, unsere Herzen bewahren, in die Wohnungen einziehen. Und die Güte und die Freundlichkeit Gottes soll anfassbar für uns sein. Diesen Segen möchte ich auf uns, die wir jetzt zugehört haben, und auf unser Volk legen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.